Die ganze Zeit so ein Aufnahmegerät gehalten, vor allen Dingen.
Ja.
Mann.
Ich hatte ja zum Glück Handschuhe mit.
Ich auch, aber ich habe auch die ganze Zeit so ein Aufnahmegerät gehalten.
Echt Spaß.
Irgendwie vor. Also schon mal vor mir. Aber es ist ja für einen guten Zweck, nämlich für eine Bonus-Episode des Rheinpegel-Podcasts.
Ja, es hat auch echt Spaß gemacht.
Genau. Also schon mal vormerken, also reinhören auf jeden Fall. Wir erklären euch gleich, worum es dabei geht. Und jetzt reden wir noch ganz kurz darüber, was es sonst noch für Themen diese Woche gibt. Thema Nummer 1, eine Ikone der Düsseldorfer Lokalpolitik zieht sich aus Selbiger zurück. Maria Agnes Strack-Zimmermann konzentriert sich jetzt auf ihre wichtigen Aufgaben in der Bundespolitik und du erzählst uns mal, was das für ein Verlust für die Stadt ist.
Ja, also sie ist eine Politikerin, die auffällt, weil sie ganz klar ihre Positionen kommuniziert, auch sehr streitbar ist, also keine, die auf der Hinterbank mal eben so mitmacht, sondern immer so nach vorne geht und auch klare Kante spricht. Das gibt es ja nicht so oft.
Dazu gleich
muss man
mehr.
Sorgen, ja.
Genau. Außerdem, der frühe Wasservogel spart beim Preis. Uwens ist ja bekanntlich ein bekannter Schwimmer. Ein passionierter Schwimmer.
Ein bekannter Schwimmer?
Ein passionierter Schwimmer.
Ich bin einfach, genau, ich schwimme gerne.
Du schwimmst gerne. Also du schwimmst gerne und magst auch Wortspiele, wie man gerade an deinem Blick gesehen hast. Und kannst erzählen, dass das neue Preissystem der Blub uncharakteristischerweise für mich. Alle erzählen, das Mahiki-Club habe ich mir angeguckt, der Blub. Uncharakteristischerweise war ich Absicht. Allerdings tagsüber.
Karaoke, ne? Das hört sich Mahiki, dann denkst du sofort cool. Bei dir, wo du so gerne singst,
ja. Nee, ich erzähl
dass
gleich.
Du da bei Karaoke alle an die Wand gesungen hast.
Oh ja, natürlich, wie immer. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf mit Uwens Runau.
Ihr hört die Folge 240 und der Rhein steht bei 5,13 Meter.
Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Unter anderem darüber, dass der Rheinpegel steigt, Uwens. Man merkt, es ist bald Frühjahr. Offensichtlich schmilzt irgendwo der Schnee.
Ja, das ist schön, wenn der steigt, weil der zuletzt war der, glaube ich, relativ niedrig, oder?
Ja, der war eine ganze Weile recht niedrig, aber in den letzten Wochen ist er wieder gestiegen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts.
Und mein Name ist Uwens Runau und ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion Düsseldorf.
Und als solcher intimer Kenner der Königsallee.
Ja, was heißt intimer Kenner? Ich bin Düsseldorfer und als solcher kennt man die Kö natürlich.
Ja, aber da gibt es ja schon noch ein paar Sachen, die du jetzt rausgefunden hast im Zuge einer Recherche für eine Mammut-riesige Geschichte, die an diesem Samstag erscheint.
Ja, ich hatte schon richtig,
spannend sind.
Wie sagt man das, Muskelkater, ne? In den Fingerspitzen so ungefähr von vielen Tippen.
Wie viele Stunden hast du recherchiert für diese Geschichte?
Oh, schon einiges. Also ich habe, sag mal, mit 10 Leuten telefoniert oder mich getroffen. Gut, viele kenne ich natürlich relativ gut. Ich sag mal so, die Kö-Anlieger kenne ich natürlich gut. Ich kenne Herrn Heidarian vom Breinbacher Hof gut. Ich kenne ein paar Investoren. Aber trotzdem, du musstest mit allen nochmal sprechen. Ich brauchte auch aktuelle Zahlen. Also was kostet denn eigentlich so ein Geschäft, wenn man da mietet
viel.
Und so weiter? Kostet viel. So, und das hat aber total Spaß gemacht. Und man hört ja dann so viel, wo man dann weiß, oh, das ist auch nochmal ein Artikel wert oder jenes. Und die Kö ist halt auch super interessant.
Ja, super interessant ist auch der Artikel, der dabei rausgekommen ist. Ein Longread, den ihr in der Zeitung und natürlich auch im Portal findet bei uns. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich den mal anzuschauen. Uwe Jens hat aufgeschrieben, was sich alles auf der Königsallee verändern wird, und das ist nicht wenig, die Straße wird ihr Gesicht ziemlich verändern und wird, Spoiler Alert, soll angenehmer werden für Menschen, um sich dort aufzuhalten. Was das alles bedeutet, das könnt ihr lesen, aber ihr könnt es auch hören. Wir haben nämlich zu Ehren dieser neuen Sonderseite, die die Rheinische Post eingeführt hat im Lokalteil. Es lohnt sich also richtig mal in das E-Paper zu gucken, weil die auch einfach schön mit Bildern aufbereitet ist. Zu Ehren dieser neuen Sonderseite haben wir eine Bonus-Episode aufgenommen. Die werden wir euch am Sonntag präsentieren. Also schaut auf jeden Fall am Sonntag nochmal in diesen Feed und freut euch an dieser speziellen Geschichte. Was hat dich denn sonst noch diese Woche in Düsseldorf so bewegt?
Ja gut, Frau Strack-Zimmermann, hast du schon angesprochen. Wir hatten eine andere Sache, die ich irre interessant fand. Und zwar hat die Kollegin Verena Kensbock was ganz Spannendes recherchiert, fand ich. Nämlich, wie hat sich eigentlich die Zahl der Autos entwickelt in Düsseldorf? Wir schreiben ganz, ganz viel über das Thema Verkehrswende. Und da könnte man ja denken, die Menschen haben sich vielleicht mal ein bisschen umgestellt. Aber ganz unabhängig davon, dass wir mehr Menschen in der Stadt haben und deswegen mehr Autos, das wäre ja völlig okay, haben wir pro Kopf mehr Autos innerhalb der letzten 10 Jahre. Und da war ich dann doch erstaunt. Das heißt, die Leute schaffen sich immer mehr Autos an, obwohl der Platz immer knapper wird.
Und das deutet ja auch darauf hin, dass es nicht immer nur ein Auto pro Haushalt oder zwei Autos pro Haushalt, also es ganz oft sind es mehrere Autos pro Haushalt, ne?
Ja, natürlich. Und da sind in dieser Statistik sind ja auch alle Düsseldorfer drin. Also auch die 10-jährige Nachbarstochter und die, irgendein Senior oder Seniorin, die gar kein Auto haben.
Ja.
Und das heißt tatsächlich, natürlich gibt's,
gibt es mehr
Autohaushalte.
Verrückt, das ist echt verrückt.
Also vierköpfige Familie hat drei Autos, ist in Düsseldorf nicht selten.
Und gleichzeitig also diese super polarisierte Debatte, wo es ja immer um die Frage geht, machen wir das Autofahren jetzt unangenehmer, damit weniger Leute Auto fahren, wo die einen sagen, ja, das müssen wir unbedingt machen und die anderen sagen, auf keinen Fall, das wäre einfach gemein. Also finde ich total faszinierend.
Interessant war noch, dass der Verkehrsdezernent halt gesagt hat, okay, wir haben mehr Autos, wir wollen jetzt erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, damit man es angenehmer hat, beispielsweise beim Fahrradfahren oder ich habe gute Umsteigemöglichkeiten auf Carsharing oder so und mein Auto bleibt einfach öfter stehen. Das ist ja auch schon ein Vorteil. Nur muss ich dann noch gucken, wo parke ich das? Ne?
Ja,
das
ja.
ist großes Problem.
Echt krass. Ja, was ich super spannend fand diese Woche waren zwei Geschichten. Das eine ist eine total irrwitzige Geschichte, die wir unbedingt nochmal näher beleuchten müssen, glaube ich. Es hat eine Razzia gegeben bei Leuten, die teilweise im Brauchtum aktiv sind. Und zwar deswegen, weil es jemanden gibt im Linksrheinischen, der drangsaliert wird, dem man unter anderem einen abgeschnittenen Schweinekopf vor die Tür gelegt hat. Und zwar deswegen vermutlich, wenn das alles so stimmt, weil er sehr, sehr häufig sich über eine ganz bestimmte Gastronomie beschwert hat.
Ja.
Immer dann, wenn nach 22 Uhr da noch was los war, hat vielleicht nicht nur er, aber auf jeden Fall er vermehrt das Ordnungsamt auf den Plan gerufen. So sehr, dass sich die Wirte wiederum total drangsaliert fühlten. Und da ist wirklich richtig Krieg in Niederkassel.
Ja, auch die Nachbarn oder auch viele Bürger da.
Ja, die da halt sind.
Die
ne?
da halt leben, die, da halt die das nutzen, die da hingehen. Ja. Und da sind schon viele Menschen, die in Niederkassel wohnen, fühlen sich angesprochen. Manche werden deswegen aktiv. Das ist ein Riesenthema da, was seit Monaten
schwelt.
Eigentlich immer höher, ja nicht nur schwelt, das ist immer verhärteter geworden, sogar der Oberbürgermeister ist hin, wollte ja ein bisschen Frieden da stiften, kannst da alles vergessen.
Und
also,
er hat gesagt, er ist total fertig, weil es da so abgeht und die Leute sind völlig überhaupt gar nicht mehr gut aufeinander
zu sprechen. Normal ist das so, heute Morgen haben wir nochmal gesagt, ist ja wie in so einem Tatort-Krimi, der irgendwo auf dem Land spielt, in so einem kleinen Dorf, wo die Leute sich gegenseitig fertig machen.
Ja.
Und diese Ausmaße hat das da jetzt und ich meine, so eine Razzia, 6 Leute, wo zum Teil 4 bis 7 Polizisten aufkreuzen, um die Handys zu beschlagnahmen, das ist außergewöhnlich. Also ich bin ganz gespannt, wohin diese Geschichte noch führt.
Ja, ich auch. Hoffentlich nicht zu noch schlimmeren Dingen. Jetzt beschäftigt es ja schon die Ermittlungsbehörden. Also mal gucken. Etwas positiver finde ich die Geschichte, dass im Düsseldorfer Süden 2 Metzgereien vom Magazin Feinschmecker und die Top 500 Metzger in Deutschland gekürt wurden.
Sensationell.
Nämlich, ja, Metzgerei Sassen in Benrath und Metzgerei Inhofen. Ich glaube, du sagtest, in Wersten sitzen die.
Ja,
und
Inhofen habe ich so im Kopf. Das ist auch ein super Metzger.
Ich muss dahin, auf jeden Fall.
Also, jetzt sehr, sehr leckere Würstchen. Auch
ich versuche ja weniger Fleisch zu essen, aber dafür besseres Fleisch. Deswegen muss ich da unbedingt mal hin. Haken an der Sache ist, mein Mann hat gesagt, er möchte gerne seine Jacketts jetzt in der Tiefkühlung lagern bei uns. Deswegen darf ich nicht mehr ganz so viel.
Bitte? Was lagert er da?
Seine Jacketts.
Die Jacketts?
Ja, ja.
Weil sind die Bügel ausgegangen?
Nee, ist gut, wenn du es, wenn du es mal nicht in die Reinigung geben willst, dann kannst du es ins Tiefkühlfach tun. Das tötet nämlich Geruchsbakterien ab und dann riecht es wie neu.
Was mit den anderen Sachen, die dann da lagern, die kann man dann nur noch wegwerfen? Oder?
Nein. Du packst es halt in eine, also es ist glaube ich eher andersrum. Du musst Angst ums Jackett haben und nicht um dein Tiefkühlwürstchen. Wir haben es noch nicht probiert, aber ich habe jetzt auf jeden Fall weniger Platz im Tiefkühlfach.
Wie viele Jackets hat er denn?
Naja, schon ein paar, aber so, ne, du willst ja nicht immer ständig in die Reinigung schleppen, so, sondern es lohnt sich ja auch nicht immer. Na, wie dem auch sei. Ich bin gespannt, wie der Test ausgeht. Ich werde berichten. Aha. So, gleich sprechen wir über den Abschied von Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus der Kommunalpolitik. Vorher machen wir ein bisschen Werbung.
Harte Riffs, scharfe Showgirls, atemberaubende Artistik und kunstvolle Clownerie, das bietet die neue Show im Apollo-Varieté. Rock'n'Roll Circus ist die Symbiose von Musik und Zirkuskunst. Regie geführt hat Adrian Paul, Sohn des Roncalli-Gründers Bernhard Paul. Adrian ist Gitarrist und spielt auch in der Band mit, die integraler Bestandteil der Show ist. Und diese Woche konnte ich ihn nach einer Vorstellung treffen.
Adrian Paul, die Show ist gerade vorbei. Wie geht's Ihnen heute Abend?
Gut. Ist noch Raum nach oben, weil wir hatten halt ziemlich heftige Probentage davor. Aber sonst eigentlich ganz gut.
Es ist ja auch immer schön, wenn man das Publikum sieht und so, dann ist das ja einfach das Ganze wert, oder?
Ja, wenn die dann toben, das ist dann immer schön.
Sie sind das Mastermind hinter Rock'n'Roll Circus, dieser Show im Apollo Varieté. Was hat Sie dazu inspiriert?
Ja, mein Vater eigentlich, weil der ist halt ein Rock'n'Roller der ersten Stunde und das hat er mir halt so als Kind vermittelt und ihm war auch wichtig, hat mir dann auch meine erste Gitarre gekauft und das hat sich dann automatisch so entwickelt. Also ich sehe es eher wie eine Religion an, die ich mit meinem Vater teile. Rock'n'Roll ist unsere Religion halt.
Und Zirkus kommt dann ja noch dazu. Wie viel haben denn Zirkus und Rock'n'Roll gemeinsam?
Viel eigentlich, weil das, was sie meistens gemeinsam haben, ist eigentlich im Zirkus und im Rock'n'Roll war immer jeder willkommen, egal welche Hautfarbe, welche Religion, egal. Hauptsache es war ein toller Mensch und was die Leistung hat gezählt. Und das war im Rock'n'Roll schon so und im Zirkus schon sogar noch viel früher.
Also eigentlich je mehr Freak, desto besser in beiden Fällen.
Ja. Jimi Hendrix war auch eine Person of Color und Little Richard auch und der war sogar noch schwul wie Elton John. Das heißt, sie alle waren immer willkommen im Rock'n'Roll und im Zirkus genauso. Es hat halt einfach der Mensch gezählt und deswegen passen sie halt gut zusammen.
Also Rock'n'Roll und Zirkus überwinden Grenzen. Let your freak flag fly. Vielen Dank, Adrian Voll.
Vielen Dank.
Rock'n'Roll Circus läuft noch bis zum 2. April im Apollo Varieté. Tickets gibt es ab 19 Euro. Für mehr Infos zur Show schaut einfach vorbei auf apollo-varieté.com. Danke ans Apollo Varieté, die diese Episode des Rheinpegel-Podcasts möglich machen.
Du hast Markus Lanz geguckt neulich, habe ich gehört.
Ja, ab und zu gucke ich das. Und diese Woche war auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei ihm zu Gast.
Ja, eine FDP-Politikerin, die hier in Düsseldorf lebt, auch immer noch da, auf dem Sofa sitzt oder im Sessel. Eine Frau, die man mittlerweile bundesweit kennt. Schon bevor es Krieg gab in der Ukraine, war sie, glaube ich, auf dem besten Wege, sehr bekannt zu werden, weil sie einfach in Talkshows gut funktioniert, muss man sagen.
Ja.
Und aber seit es Krieg in der Ukraine gibt, ist sie noch gefragter, weil sie nämlich verteidigungspolitische Sprechend-Fraktion im Bundestag ist und sich ziemlich gut auskennt mit allen möglichen Panzern und auch eine der politische Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag ist und sich ziemlich gut auskennt mit allen möglichen Panzern und auch eine derjenigen ist, die am intensivsten fordert, seit schon Monaten, dass schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden von deutscher Seite. Und das ist ja deswegen auch interessant, weil die FDP ja tatsächlich auch an der Regierung beteiligt ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass eine Oppositionspolitikerin Krach macht, sondern prinzipiell hat das schon so ein gewisses Mehrgewicht, wenn eine FDP-Politikerin das sagt. So, und ich habe mich ja immer schon gefragt, wie schafft Marie-Agnes Strack-Zimmermann das, dass sie immer noch hier im Stadtrat sitzt?
Sie hat das hingekriegt. Also sie war auch immer bei den entscheidenden Sitzungen dabei. Also sie hat einen ganz eng getakteten Plan und pendelt eben da permanent zwischen Berlin und Düsseldorf. Das hat sie hinbekommen. Und ich hatte eigentlich schon fast damit gerechnet, dass sie nach der Wahl sagt, jetzt bin ich da im Bundestag und ich bin jetzt ich werde Vorsitzende, das war ja das Neue, ich werde Vorsitzende von diesem Verteidigungsausschuss, weil verteidigungspolitische Sprecherin war sie auch schon davor.
Ja.
Seit 2017 im Bundestag, ne? Und das hat sie aber dann nicht gemacht. Warum? Sie war ja eine Oberbürgermeisterkandidatin gegen Stefan Keller. Sie hat dann verloren.
2020.
Und sie hat gesagt, was ich nicht mache ist, ich trete ja an, um Oberbürgermeisterin zu werden. Dann verliere ich und dann höre ich auf. Thomas Geisel hat ja auch gesagt, ich bin gekommen, um zu bleiben und ich mache auch weiter, wenn ich verliere. Der hat dann aufgehört und sie hat gesagt, nee, das mache ich nicht und mindestens 2,5 Jahre mache ich das. Und das war also so eine klare Option aufzuhören und warum sie es dann tatsächlich gemacht hat, hat natürlich auch mit dieser Situation jetzt zu tun. Als sie verteidigungspolitische Sprecherin war, ich sag mal 2018 oder 2019, hat das keinen Menschen interessiert. Das wollte auch gar nicht unbedingt jeder werden, weil da ist ja nichts los. Ne? Bundeswehr ist nicht so wichtig. Wir haben ein paar Soldaten für eine schnelle Eingreiftruppe. Landesverteidigung brauchen wir nicht, ne, in Europa.
Gab nicht viel zu erzählen.
Und so, ne, das war alles nicht so wichtig. Und sie hat das aber immer mit Herzblut schon gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal samstags morgens auf dem Karlsplatz war und sie steht neben mir am Käsestand und erzählt, dass sie von so einer Übung gekommen ist, wo sie selber mitgemacht hat. Das gibt es so, das machen viele Bundestagspolitiker wohl, also die irgendwie mit dem Bereich zu tun haben. Und aber sie hat wirklich alles mitgemacht, auch was weiß ich, 3 Meter tief in eine dunkle Grube springen und so Geschichten. Habe ich gedacht, mein lieber Scholli, da hätte ich ja keine Lust dazu gehabt, aber das hat sie alles mitgemacht, nahm das sehr ernst. Und die Situation hat sich jetzt mit dem Krieg halt geändert und sie hat da extrem viel mehr zu tun als früher. Und das kriegt sie nicht mehr unter einen Hut jetzt.
Ja. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist ja so Mitte 60, ne?
Jahrgang 58,
genau. Und hat angefangen in der Düsseldorfer Kommunalpolitik, als ihre Kinder so ein bisschen größer waren,
Nee, die war noch klein. Vor 25 Jahren.
Okay.
Also sie hat also knapp 24 Jahre ist das jetzt her, da ist sie in die Bezirksvertretung 7 gekommen in Gerresheim. Da wohnte sie auch. Oben schön am Wald da, so ein bisschen. Da ist ja so ein schönes Viertel, da Lakronstraße, Sonnenbornstraße und so, da in der Ecke wohnte sie mit den Kindern, die da immer schön auf der Straße spielen konnten, weil da nicht so viel los war. Und da hat sie eine Ratsperiode Bezirksvertretung gemacht und ist dann in den Stadtrat gekommen. Und damals gab es ja noch eine Ratskoalition von CDU und FDP. Die hat 15 Jahre funktioniert, ab 1999, erst unter Erwin, dann unter Elbers. Und das ging bis 2014. Mhm. Und in der Zeit, in den letzten 6 Jahren, war sie auch erste Bürgermeisterin, also Stellvertreterin des Oberbürgermeisters.
Mhm, ja.
Und da hat sie sehr, sehr viel hier gemacht in der Kommunalpolitik. Und danach hat die FDP ja den Schwenk quasi gemacht und war dann Teil der Ampel-Kooperation.
Mhm. Ich weiß noch, sie hat mal im Rheinpegel-Interview damals im Wahlkampf, sie war ja mal Kandidatin fürs Oberbürgermeisteramt, wie du erwähnt hast, hat sie erzählt, wie viel sie gelernt hat eigentlich in diesen ersten Jahren ihrer politischen Tätigkeit, dass sie da auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sie konnte da so ein bisschen flexibel agieren, glaube ich, an der Stelle, ne? Und konnte eben sich auch pragmatisch eigentlich mit der Politik so ein bisschen umgehen und dann auch lernen, wie es eigentlich ist, sich in so einem Raum zu behaupten, wo dann auch natürlich damals auch vor allen Dingen viele Männer saßen.
Mhm.
Und ich glaube, da hat sie sich auch viel ihrer Schnauze wahrscheinlich nochmal erarbeitet, die sie wahrscheinlich sowieso schon hatte. Und weswegen ich irgendwie auf der Schiene war, dass ihre Kinder da schon älter waren. Also sie waren schon ein bisschen aus dem Gröbsten raus, weil sie war ja nicht mehr, ne, sie war ja schon, glaube ich, Anfang 40, als sie in die Politik gegangen war. Es war jetzt nicht so, sie ist keine Berufspolitikerin, wollte ich damit eigentlich sagen.
Nein, nein,
sagen, ne?
Die haben ja auch, die Strack-Zimmermanns haben einen
immer
Verlag.
Schon das machen wollte.
Die haben einen Verlag geführt und ich kann mich gut an so Telefonate erinnern, wo sie da quer durch Nordrhein-Westfalen fuhr, richtig im Stress war, ganz viele Termine immer hatte für diesen Verlag. Und die Politik dann dazu, das war auch stressig, so ist das nicht. Und dann irgendwann wurde dieses Verlagsleben aufgegeben so und dann eben, dann hat sie sich halt voll auf die Politik konzentriert. Aber sie hat eigentlich das eine mit dem anderen getauscht. Also viel gearbeitet hat sie halt immer und dann wurde das halt dann jetzt am Ende Berlin, ne? Wo jetzt die meiste Arbeit anfiel.
Ja, was ist denn das Geheimnis ihres Erfolgs?
Also ich glaube, Glaubwürdigkeit ist wichtig. Also die setzt sich sehr intensiv mit den Dingen auseinander, kennt Details, das wurde ja jetzt auch klar, also an vielen Stellen, dass man gesagt hat, sie hat ja Sachkompetenz sich da erarbeitet und das war im Stadtrat auch so, wo sie im Übrigen natürlich auch durch ihre besonders streitbare Art aufgefallen ist. Das hat natürlich auch nicht alle immer gefreut, also sich mit Frau Strack-Zimmermann anzulegen, war meistens immer so ein verbaler Boxkampf dann.
Die Journalisten hat es gefreut, weil die wussten immer
wir wussten das kernig, was passiert.
Sie geht zum Mikrofon, dann geht's
dann
los.
Dann ist was rund, also aber das haben auch nicht alle immer nur gemocht und so, das weiß sie auch, aber so ist halt und das gehört dann dazu. Also sie setzt sich halt sehr ein, sie ist da glaubwürdig und sie hat einen klaren Kompass, was ja auch wichtig ist. Leute, die immer nur so rumeiern und heute so und morgen so reden, die wollen die Menschen eigentlich auch nicht so unbedingt haben. Also insofern, sie ist kenntlich und sie ist auch glaubwürdig in ihrem Engagement und von daher hat sie sich darüber eigentlich den Ruf erworben.
Mhm.
Man muss ja gar nicht alles immer richtig finden, was sie sagt, aber man weiß bei ihr, woran man ist. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Ja, ja, vor allen Dingen, finde ich, hat sie irgendwie schon so eine Gabe, die Dinge so auf den Punkt zu bringen. Ne?
Genau.
Also sie fasst immer die Sachen sehr pointiert zusammen.
Mhm.
Das kann auch mal scharf wirken, aber vor allen Dingen musst du auch zum Beispiel als Journalist, weißt du einfach, wenn du sie anrufst, kriegst du ein klares Statement. Wie du sagst, da wird nicht rumgeeiert. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie in Talkshows so gut funktioniert.
Ja,
das wurde ja so vergangenes Jahr hauptsächlich entdeckt.
Dass man auch diese situative Intelligenz muss man haben, ne? Dass du dann reagierst und auch auf den Punkt bringen kannst. Ne?
Ja, aber gleichzeitig halt auch die Dinge nicht zu stark vereinfachst.
Es muss noch stimmen. Es muss stimmen, aber es muss verständlich sein. Mhm. Und das ist auch im Übrigen eine Aufteilung bei der FDP gewesen. Oder auch immer noch, dass sie dann diejenige ist, die oft in die Talkshows geht, weil sie sich dafür eignet. Also da wurde sich auch, sie war ja auch lange Stellvertreterin von Christian Lindner. Und da haben sie sich das auch aufgeteilt, ja. Wer was macht, wer welche Rollen einnimmt, wer wohin geht. Und weil sie da eben, wie du zu Recht sagst, gut funktioniert, hat sie das auch gemacht. Und auch jetzt macht sie es ja noch oft.
Was für eine Art von Liberale war und ist sie?
Immer wirklich auf dieser Seite der individuellen Freiheit, die eben zu schützen. aber auch flexibel genug, auf Änderungen zu reagieren. Also es gibt durchaus Sachen, wo die Liberalen früher nie mitgemacht hätten. Wenn man jetzt aber sieht, was passiert ist, nehmen wir mal den Wohnungsmarkt mit diesen Weiterverkäufen, dass man dann regulierender eingreift als Staat, was ja normalerweise FDP-Leute nicht machen, das sieht sie heute auch anders, weil das notwendig ist. Also auch die FDP hier im Düsseldorfer Stadtrat sieht das durchaus anders. Also wenn es notwendig ist, auch mal Dinge zu ändern, muss das auch sein. Aber erstmal ganz klar für die individuelle Freiheit, den Einzelnen auch davor zu schützen, dass er zu viel Vorschriften bekommt, da ist sie ganz klar dabei. Aber auch so dieses Wertegerüst, dass man halt für die Kinder genug Angebote haben muss in der Betreuung und so weiter, das hat sie auf der anderen Seite genauso vertreten. Und jetzt hier für Düsseldorf selber sehr engagierte Vertreterin hier für diese ganze Neuentwicklung Köbogen zu machen. Da gab es übrigens auch immer die härtesten Auseinandersetzungen. Ne? Da hat sie gesagt, andere, die wollten die Stadt quasi klein halten und da muss man hier Leuchttürme setzen und da werden wir noch alle stolz drauf sein. Und da hat sie also immer massiv für gekämpft, dass Düsseldorf immer wieder neue große Projekte braucht, um sich weiterzuentwickeln und besonders attraktiv zu sein. Da hat sie immer für gekämpft.
Stichwort Rheinuferpromenade.
Ja, die würde sie auch, als wenn sie gewonnen hätte, wäre die erste Maßnahme, also innerhalb des ersten halben Jahres wäre das alles eingestellt worden, um die Rheinuferpromenade zur Rheinterrasse zu verlängern. Und das wäre auch eine gute Maßnahme für Düsseldorf. Ich kann eigentlich nicht verstehen, dass das seit 15 Jahren Thema ist. Und also auch die Ampel hatte das ja schon im Vertrag drin, 2014. Und es passiert einfach nicht. Ich kann das nicht verstehen. Also es wird für anderes so viel Geld ausgegeben. Aber wenn man sieht, was im Sommer da los ist und wie gerne die Menschen nahe des Rheins sich bewegen und aufhalten, kann ich nicht verstehen, dass man das Stück da nicht verlängert, zumal man die Finanzierung ja auch machen könnte, indem man die Parkplätze einbringt, die da drunter zu vermieten sind, die noch heute vermietet werden. Ne? Damit könnte man das ja auch zum Teil bezahlen. Ja, also dafür hat sie immer gekämpft.
Strack-Zimmermann ist ja Karlstädterin und hat da auch ein großartiges Netzwerk und war auch in dieser ganzen Debatte um die Ballermannisierung des Rheinufers beziehungsweise den wahnsinnigen Trubel, der da insbesondere in den letzten 2 Jahren im Sommer dann immer nachts war und wo die Karlstädter sich ja wirklich sehr vehement beschwert haben, war sie eigentlich immer Fürsprecherin der Menschen, die dort wohnen. Ne?
Ja, und das ist übrigens auch ungewöhnlich für eine Liberale, hat total immer laut nach der Polizei gerufen, soll doch mehr eingreifen und die würden sich wegdrucken und so weiter, solche Vorwürfe gemacht. Und das war auch für eine Liberale ungewöhnlich, weil sie auch gesagt hat, hier muss mehr Sicherheit, also und so weiter, muss der Staat da Stärke zeigen.
Ja.
Durch Pöber und so weiter, muss der Staat da Stärke zeigen.
Ja. Wie groß ist die Lücke, die sie jetzt in der Düsseldorfer Kommunalpolitik, insbesondere für die FDP natürlich, reißt?
Die ist erstmal da, aber ich verfolge das ja hier schon mehr als 3 Jahrzehnte und ich kann sagen, kommen immer wieder neue Leute. Ja, also deswegen, das ist erstmal so, aber man muss jetzt auch nicht riesig wehklagen. Da sind auch andere noch in der Fraktion, da kommt jetzt auch einer nach, der auch, Herr Schork, der auch schon mal in der Bezirksvertretung saß und bei Frau Strack-Zimmermann, als sie in der Bezirksvertretung saß, hätte doch jetzt keiner gedacht, ach, die wird mal erste Bürgerin und irgendwann diskutiert die mit dem Scholz über Panzer. Da hat ja damals auch keiner dran gedacht. Deswegen, da muss man einfach auch neuen Leuten eine Chance geben und dann mal gucken. Man muss halt die Räume, die sich bieten in der Politik auch nutzen. Also diesen Verteidigungsausschuss zu leiten, da hat sich doch nach der Bundestagswahl auch keiner drum gerissen. Das war auch nicht so wichtig. Also Ausschussvorsitz will man dann schon haben, ist eine Adelung. Ne? Man hat dann auch ein größeres Büro und so weiter. Ausrechnen konnte besondere Aufmerksamkeit zu bekommen 2021.
Na gut, aber trotzdem, welche Rolle spielt die FDP denn im Moment in Düsseldorf und wie wird sich das möglicherweise verändern?
Die FDP hat natürlich das große Problem, nicht an der Macht zu sein. Sie ist ja auch in die Ampel mit reingegangen, weil sie wusste, dann haben wir weiter, weil wir an der Macht beteiligt sind, eine größere öffentliche Aufmerksamkeit und sie muss...
Du meinst die Ampel im Bund oder die Ampel, die
Ampel
im Rathaus
hier in Düsseldorf, wir reden ja über Düsseldorf. Sie war ja schwarz-gelb und man hat doch gedacht, was will denn jetzt diese wertkonservative FDP mit diesen linken Grünen, die überall nur noch Fahrradfahrer haben wollen. Das passt doch nicht zusammen. Und viele haben auch gesagt, die hält nicht bis zum Schluss. 1-2 Jahre vor der nächsten Kommunalwahl hört die Ampel auf. Und was ist jetzt? Sie haben bis zum Schluss durchgehalten. Die Ampel,
das hat schon arg geächtzt.
Ja,
gestöhnt,
das
ne?
schon. Aber das ist bei vielen, auch bei Zweierkoalitionen so, weil natürlich von der Wahl sich jeder wieder profilieren muss für die nächste Wahl. Aber da da hat die FDP halt das durchgezogen, auch bis zum Schluss. Und es ist immer so, wenn er an Macht ist, hat die größere Aufmerksamkeit. Und die FDP, die weitere Existenz der FDP hängt davon ab, dass er sich irgendwann wieder an der Macht beteiligen kann. Das ist ganz klar. Das ist immer die Marschrichtung.
Na, es bleibt spannend. Man kann gespannt sein, was da noch kommt. Wir reden jetzt als nächstes erstmal so ein bisschen über eine sportliche Betätigung, nämlich über das schöne Thema Schwimmen. Da war es ja so, dass du zuletzt berichtet hattest, die Schwimmbäder in Düsseldorf heben ihre Preise an. Grund sind die gestiegenen Energiepreise hauptsächlich und die Inflation natürlich. Und jetzt schreibst du, Überraschung, die Preise werden doch an manchen Stellen ein bisschen billiger.
Ja, das ist
schon frappierend.
Ich weiß nicht, ob das in Deutschland jetzt gerade eine einmalige Überschrift ist, weil wir haben doch jetzt seit Monaten nur gelesen, dass Saunen geschlossen werden und Bäder auch zum Teil und auf jeden Fall, dass sie teurer werden. Ich meine, hier sind sie jetzt leicht teurer geworden, muss man sagen, zum Jahreswechsel. Da kostet jetzt das reguläre Ticket 5,40 € für einen Erwachsenen statt 5,10 € und der ermäßigte Preis von 3,40 auf 3,60. Das haben wir so geschrieben und natürlich dann auch die 10er-Tickets und so weiter. Alles wird leicht teurer, ist noch so verkraftbar. Und jetzt auf einmal, dann kam aber schon die Info, ja, wir arbeiten noch an einem neuen Preissystem. Da war man aber noch nicht mit fertig direkt zum Jahreswechsel, weil das sehr aufwendig ist zu programmieren. Und jetzt ist das fertig und diese Woche ist dieses neue Preissystem an den Start gegangen. Das ist also rein online, nicht an der Kasse. Und man kann dann gucken, wenn man jetzt aufruft, die Seite der Bädergesellschaft Düsseldorf, wo alle Bäder erklärt sind und so weiter, dann kann ich jetzt auf ein Schwimmbad gehen. Ich gehe jetzt mal hier, ich mache das gerade parallel mal, kann ich gehen auf das Schwimmbad in Flingern am Flingerbruch, also das frühere Allwetterbad. Und dann kann ich jetzt schauen, wo ist das denn jetzt hier, wo man buchen kann? Aha, da, dann klickt man da drauf und kann dann sehen, wie teuer ist denn morgen oder übermorgen zu einer bestimmten Zeit das Schwimmen? Das heißt, man hat die Chance, ich kann eine ganz reguläre Karte kaufen, ich habe auch weiterhin meine 10er-Karte, aber ich kann online vielleicht günstigere Tickets kriegen zu Zeiten, die schwächer genutzt werden.
Genau, das ist der springende Punkt. Man muss erstens vorher wissen, wann man schwimmen gehen will und zweitens idealerweise zu einer Zeit schwimmen gehen, wo sonst keiner will.
Ja, oder wenige wollen. Oder ich bin einfach früh dran. Das ist auch der Punkt. Also als am Donnerstag jetzt das zum ersten Mal freigeschaltet wurde, konnte man für alle Schwimmbäder zu jeder Zeit ein Ticket kaufen für 4,05 €. Statt, was habe ich eben gesagt?
5,40 €.
Das ist doch günstig, oder?
Das ist günstiger.
Das ging halt, wenn man jetzt das Ticket schon kauft, dann ist das 25% erstmal preiswerter. Und dann gebe ich die Nummer meiner Bäderkarte ein, was das ist, sage ich gleich. Und dann wird das nochmal 15% günstiger. Und dann zahle ich 4,05 €. Die Bäderkarte ist eine Kundenkarte, die muss ich aufladen mit mindestens 60 €. Und dann kann man immer nachbuchen. Und dann wird halt auf dieser Bäderkarte das Geld abgezogen, diese 4,05 €. Ich habe das jetzt schon am Donnerstag mal gemacht, so zum Spaß. Ich war heute Morgen schwimmen, habe dieses Ticket gestern gekauft online. Hat sofort eigentlich ohne irgendein Problem geklappt und war damit heute Morgen schwimmen. Und das Ganze gilt immer 72 Stunden vorher. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kann heute gucken für Sonntag beispielsweise, dann buche ich mir ein Ticket. Und man muss dann halt sagen, welches Zeitfenster nehme ich denn dann?
Aber warte mal, bis zu 72 Stunden, ne?
Ja.
Also es gibt theoretisch auch eine Ermäßigung, 72. Wenn ich für morgen oder übermorgen
genau.
buche.
Genau, ne? Wenn da noch genug dann sind. Also die machen ja natürlich nicht so, dass alles jetzt günstiger ist, sondern wenn das voll läuft, irgendwann gibt es keine günstigen Tickets mehr. Das heißt, es wird immer... Es ist auch nicht so, dass es jetzt nur 10% sind oder so, aber irgendwann greift das dann halt, dass die sagen, jetzt wird das so voll, da gibt es jetzt nichts mehr ermäßigt.
Ja.
Das ist ja auch klar. Dann bleiben die, wo wenig los ist, wo wenig Online-Tickets verbraucht sind, in der Verlosung zu einem guten Preis. Das wird auch abgestuft, ne? Das wird dann langsam teurer, je mehr schwimmen gehen.
Klar, weil, wieso machen die das? Nicht einfach nur aus Spaß an der Sache, sondern deswegen, weil die Bäder gerne ein bisschen steuern wollen. Wenn wenig Leute eigentlich ins Schwimmbad gehen würden, sind die Preise günstiger, damit mehr Leute zu diesem Zeitpunkt kommen.
Ja.
Und wenn die Auslastung sehr hoch ist, dann soll der Preis teurer sein, damit nicht ganz so viele Leute ins Schwimmbad strömen. Das macht Sinn und ich finde es eigentlich deswegen auch ganz cool, weil du dann ja auch so ein bisschen abschätzen kannst, was ist eigentlich eine günstige Zeit, um hinzugehen. Ne?
Genau.
Es ist ja manchmal so, dass du hinkommst und denkst, oh nein, das war ein schwerer Fehler. Ich werde leider nie wieder meine Füße finden, weil sie sich irgendwo verhakt haben mit anderen Füßen unten im Wasser, weil so viele Leute im Whirlpool sitzen. Oder du kommst hin und denkst, sagen Sie mal, was ist denn hier los? Irgendwie haben die aus Versehen zugemacht, weil es ist kein Mensch da. Und das sind ja die Zeiten, die man besonders gerne, wo man besonders gerne schwimmen kann, ja, wenn das Schwimmbad leer ist.
Und ist auch schön, aber auch es ist auch für Familien gut, finde ich. Du kannst halt zwei Tage vorher gucken und dann sagen, ja, wenn du jetzt zwei Kinder hast, okay, da geht es jetzt auch, ist günstig, kannst was sparen. Es ist ja auch nicht so billig, wenn du jetzt zu vier, zu fünf da schwimmen gehen willst. Und
Ich habe mal drüber nachgedacht, das Problem bei mir ist, ich weiß sehr selten wirklich im Voraus, dass ich schwimmen gehen werde. Meistens entscheide ich das relativ spontan und dann habe ich davon nichts. Aber andere Leute können das natürlich anders entscheiden.
Aber wenn man jetzt weiß, beispielsweise am Wochenende, wo man es gerne mal machen, dann guckst du freitags. Und wenn du jetzt früh genug guckst, warum soll man dann nicht ein Schnäppchen?
Was ich mich noch gefragt habe, ist, ich bin ja Besitzerin einer Zehnerkarte, weil ich dadurch ja ein bisschen sparen will.
Auch schon, ja.
Aber da gucke ich jetzt in die Röhre, ne? Da habe ich nichts von diesem neuen System.
Die Zehner, das ist so. Ich habe auch Zehner-Ticket und das Zehner-Ticket ist halt der starre Preis und der Unterschied ist 55 Cent. Also ich habe mal geguckt, wie teuer ist denn eigentlich das Ticket beim Zehner-Ticket? Und ich glaube, das ist wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 4,59 Euro und das andere wäre 4,05 Euro. Aber man kann sich immer ein Online-Ticket buchen und ich glaube, ich mache das jetzt so kombiniert in der Woche, wenn ich schwimmen gehe, morgens früh, dann hole ich mir hier so ein Online-Ticket. Aber ich weiß am Wochenende oft nicht, gehe ich heute Nachmittag, habe ich Lust? Will ich vielleicht lieber doch eine Fahrradtour machen? Oder gehe ich doch lieber erst morgen oder so? Und dann nehme ich halt das Zehner-Ticket, was ja auch schon günstiger ist.
Wobei du, glaube ich, dein Zehner-Ticket, was für unter die Woche gilt, nicht am Samstag verwenden kannst, in manchen Bädern auf jeden Fall nicht.
Ja, aber
in Düsselstrand ist das, glaube ich, nicht so.
Düsselstrand ist eine hat auch eh höhere Preise. Ja. Aber in den normalen Hallenbädern kann ich das Zehner-Ticket immer benutzen. Und auch im Freibad, da ist alles gleich, die Preise.
Na, Freibad, da sind wir leider noch
aber
ein bisschen weit
von entfernt. Aber
sag mal, apropos Wochenende, wann warst du eigentlich das letzte Mal in der Diskothek?
In der Diskothek? Das muss so im frühen 14. Jahrhundert gewesen sein. ich bin ehrlich gesagt nie ein großer Disco-Gänger gewesen. Ich habe viel Squash gespielt und mir die Knie heute noch von weh. Nein, ich habe dann meistens mich an den Rand gestellt und habe zugeguckt. Wenn ich tanze, sieht es so aus, als würde es ein Kühlschrank umfallen. Ich mache das nicht. deswegen muss ich nicht in die Disco.
Verstehe, kein Tänzer. Das
aber ich mag Musik gerne, denn manchmal habe ich auch
schon
mal
getanzt. Ich hätte dich so als Standardtänzer, ehrlich gesagt.
Ich habe sogar mal mit, was man so in meiner frühen Jugend dann gemacht hat, mit 16 so einen Tanzkurs gemacht.
Ja.
Und Cha-Cha-Cha kriege ich, glaube ich, noch hin.
Cha-Cha-Cha.
Aber, ja, was man dann, oder was gibt's dann noch? Also
Wahnsinn.
Tango, Walzer. Ich habe natürlich, als ich geheiratet habe, Walzer getanzt, natürlich.
Guter
das habe ich gemacht, aber da haben wir nochmal so eine Stunde genommen, um uns das nochmal kurz nahe
zu gucken,
bringen.
Wo die Füße genau hingehen.
Ja, damit man nicht direkt die Hochzeit aufhört, die Feier, in dem einer sich die Knochen verrenkt hat.
Ich sehe schon. Also,
wieso, weswegen? Du gehst gerne in die Disco?
Nicht mehr. Nicht
wo denn
mehr.
Überhaupt? Gibt es noch eine
nicht
Disco
mehr.
In Düsseldorf?
Ja, pass auf, es ist halt so, ne? Ich gehe nicht mehr gerne in die Disco. Ich habe große Probleme, eine zu finden, die ich gut finde. Ich war super lange nicht und ich war eigentlich in Düsseldorf, glaube ich, noch niemals in irgendeinem Club, weil ich ja erst 2019 hergezogen bin. Dann kam aber praktisch sofort irgendwie eine Pandemie und dann habe ich ein Kind gekriegt. Also ich bin leider...
Und jetzt möchtest du gerne wieder mal tanzen?
Naja, irgendwann früher oder später werde ich das vielleicht mal wieder ins Auge fassen, aber es ist ein bisschen schwierig, was zu finden. Ausgehen generell... Und
in der Altstadt sind auch so ein paar Tanzclubs,
ja,
oder?
In der Altstadt sind so ein paar Tanzclubs, aber ich meine, also erstmal fehlt mir da immer so ein bisschen der Zugang. Ich muss mich erstmal durchfragen, was ist hier eigentlich was und wer spielt welche Musik. Man will ja nicht einfach irgendwo reinstolpern. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Aber... es ist auch ein bisschen schwierig, finde ich. So Altstadt ist ja generell was, wo manche Leute jetzt mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden sind mit dem Ausgehen, weil sie sagen, die Gesellschaft ist da nicht die allerbeste. Es ist ein bisschen stressig, am Samstagabend in die Altstadt zu gehen. Es eröffnet jetzt aber ein neuer Club, der sogenannte Mahiki-Club auf der Hunsrückenstraße.
Ja. Wer macht den?
Den macht ein junger Mann, Emin Costa, 25 Jahre alt, Sohn eines Gastronomen, der auch schon sehr lange in der Altstadt engagiert ist. Und das ist auch schon lange eine Diskothek, dieser Laden. Den haben die jetzt aber komplett umgebaut. Also du kommst da rein und es ist alles sehr auf Instagrammability ausgelegt.
Das ist ja jetzt das
wie
Thema.
Wie viele
ne?
Dinge heutzutage. Ne? Wir erinnern uns dunkel an die Zimtschnecken, die wir mal probiert haben, wo es auch in erster Linie darum ging, ob das Licht stimmt, damit man sie gut fotografieren kann.
Ja.
Und hier ist das auch so, also in diesem Club, du kommst da rein, auf dieser Treppe gibt es Spiegel und die Beleuchtung ist dafür gut, dass du dich fotografieren kannst und dann ist da so ein Wasserfall und sogar die Toiletten, Uwe Jens Runau, sind darauf ausgelegt, dass du dich da schön fotografieren
Nein,
kannst.
Nein, da kann ich
doch
wahr sein.
Extra dafür gemacht, dass du nicht, also nicht, wenn du
aber
auf
was
dem
ist
Klo,
denn da, woran
nein, nicht, wenn du
das?
Auf dem Klo sitzt,
nein, das ist
aber
klar.
Halt, wenn du da
in dem Vorraum oder was?
Genau so eine Sache. Ne?
Ja
so.
Und was ist daran extra dann fürs Fotografieren?
Naja, das sind ehrlich gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus, wie man das jetzt wirklich am Ende macht, aber es geht halt so viel darum, dass dann edle Flächen sind und ein guter Hintergrund oder ein besonderes Feature
und was
oder
ist
irgend
da,
sowas.
Wie sieht der Raum denn
also
konkret
zum Beispiel
aus
in dieser Diskothek gibt es so große Säulen, die sind so mit Holzvertäfelungen, die so im Tiki-polynesischen Stil gemacht sind, so ne, mit so Schnitzereien. Und von der Decke hängen irgendwie ganz viele Blütengirlanden und so ein Kram. Und dann, wenn dir da ein Getränk serviert wird, dann unter Umständen, wenn du den richtigen Preis bezahlst und außerdem vielleicht noch ein VIP bist, dann wird dir da von einer extra angestellten Person weiblicher Natur gebracht. Und dann gibt es noch, glaube ich, irgendwie so Lichteffekte und ich weiß nicht, vielleicht Wunderkerzen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Und wenn der Drink ganz teuer ist, kriegt man auch so eine Art, so eine Hawaii-Kette so mit Blumen so um
also,
den Hals und
aber
macht dann
du denkst
das,
in die richtige Richtung. Es geht im Prinzip immer um die Frage, wie können wir aus so einem Abend ein Event machen? Und wie können wir möglichst viele
das
Gelegenheiten
digital
schaffen?
Verarbeitet wird,
das erinnert mich an eine Geschichte, die mir mal jemand erzählt hat, der sicherlich auch gerade zuhört. Hallo, schöne Grüße übrigens. Der war in Como Restaurant oben im Rheinturm. Ja. Und da ist das mittlerweile so, dass sie dir teilweise, wenn du so ein bestimmtes Gericht, da gibt es so irgendwie so ein Sushi-Gericht oder so, wo so mit Trockeneis gearbeitet wird.
Das dampft dann.
Genau, du schüttest da irgendwie, schütten die da noch was drüber und dann dampft das so. Und die fragen dich, bevor die das machen, wenn sie dir das bringen, ob du das Video machen möchtest dazu.
Nein.
Weil die schon wahrscheinlich 118 Mal erlebt haben, dass sie dieses Zeug darüber gießen und statt, dass die Leute sagen, A und O und toll, dieser Nebel, sagen, wieso haben sie uns nicht vorher Bescheid gesagt? Ja. Wir wollten das doch auf Instagram posten.
Ja, ja.
So, ne? Also daran erinnert mich das total. Also jedenfalls dieser neue Mahiki-Club, ich war mal da, hab mich unterhalten mit Imi Costa und seiner Lebensgefährtin, die das zusammen machen und hab sie gefragt, wie zum Teufel man eigentlich auf die Idee kommt, jetzt gerade einen Club in der Altstadt neu zu eröffnen. So, wir sitzen hier unter Blumengirlanden. Es ist ein Donnerstagnachmittag. Draußen ist das Wetter furchtbar. Hier drin ist es nicht gerade tropisch, kann man nicht sagen, aber vom Gefühl her natürlich schon. Der Mahiki Club eröffnet an diesem Wochenende und ich sitze hier mit Imin Costa, der den Laden betreibt, und seiner Partnerin Marjolie Schwegmann. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Ihr habt euch entschlossen, in der Altstadt einen neuen Nachtclub zu eröffnen. Wie kommt man auf sowas?
Wir haben den Laden seit etwa 30 Jahren schon in Familienbetrieb und es fehlt so ein Club meiner Meinung nach in Düsseldorf, in Deutschland. Genau, das Konzept hat mir sehr gefallen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, so einen Laden hier in Düsseldorf aufzumachen.
Wir wollten ein bisschen frischen Wind hier reinbringen. Wir sind selber nicht mehr so gerne rausgegangen, deshalb dachten wir, dass wir mal was Neues versuchen.
Ihr seid 25, also im besten Ausgehalter. Wenn ihr nicht gerne mehr rausgeht, dann wer soll es dann tun? Ihr kennt das Konzept aus London, habt ihr mir erzählt. Was ist das Konzept vom Mahiki Club?
Das ist ein polynesisches Konzept von der Einrichtung her. Wir haben das noch ein bisschen verfeinert und wir wollten einfach Urlaubsgefühle, wir wollen den Gästen Urlaubsvibes in unsere doch oft kalte Stadt bringen. Und gute Laune, gute Vibes. Das ist das Konzept von Mahiki.
Könnt ihr das noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, wie ihr das genau macht? Also hat das was mit der Deko zu tun oder den Getränken oder der Musik?
Also allgemein, es ist der ganze Laden. Der Laden sieht wunderschön aus mit den Blumen an der Decke, vorne mit der Blumenwand, mit dem Wasserfall, wenn man reinkommt. Es ist einfach was Neues, was anderes, was es so in Düsseldorf und ich würde sagen in Deutschland noch nicht gibt. Wir wollen einfach gute Laune, gute Vibes verbreiten. Genau, halt diese Urlaubsgefühle, die Leute gehen für Party immer gerne, da fliegen die alle in den Urlaub und das wollten wir so ein bisschen nach Deutschland bringen und genau, mit dem Laden auch, heutzutage ist alles Social Media gerichtet, die Leute wollen Fotos machen, die wollen Videos machen, die wollen an jeder Ecke, die möchten nicht nur eine Fotowand haben, die möchten gerne überall Fotos und gute Videos machen können und ich denke, das haben wir mit dem Laden schon sehr gut hinbekommen, in Kombination mit guter Musik, die auch nicht an jeder Ecke läuft, ne, ist das dann auch.
Wir wollen den Gästen etwas fürs Auge und für die Ohren bieten.
Was denn eigentlich für die Ohren? Was für Musik hört man hier, wenn man zum Tanzen kommt?
Wir haben ein Musikprogramm, würde ich sagen, das sich über den ganzen Abend entwickelt. Das heißt, am Anfang gibt's dann eher so tropische Beats, Afro-House. Ich weiß, dass es 1500 Musikgenres ungefähr gibt, deswegen ist es immer schwer, das, die Musik in eine Schublade zu stecken. Aber ich würde schon sagen, dass es sehr, sehr Afro-House, Latin-House, Tribal-House Das ist in Tech-House, ja. Leichtes Tech-House, genau. So wird es am Anfang laufen und mit der Zeit entwickelt sich das dann auch. Also wir haben auch internationale Hits, das ist ja auch ein internationales Club-Konzept und daher müssen wir auch für die internationalen Gäste was.
Wir haben ein Musikprogramm, was über den Abend, ne, also wir machen am Anfang des Abends etwas, das Warm-up und danach switcht das so ein bisschen, ne, damit man auch wirklich Party machen kann. Keiner kommt um 22.30 Uhr in einen Club und sagt, oh wow, ich bin jetzt schon voll dabei. Deswegen genau, haben wir da so ein Programm, was, woran wir uns halten und was wir denken, was auch super für das Publikum ist.
Es ist auch Musik, die nicht an jeder Ecke läuft, also die findet man nicht in jedem zweiten Laden, sage ich jetzt mal. Und vor allem in Düsseldorf ist es sehr, sehr schwer, diese Musik zu finden, höchstens im Sommer bei den Open-Air-Partys.
Okay, die Altstadt hat ja ein bisschen Probleme im Moment mit ihrem Image, ne? Der Ruf hat in der Corona-Pandemie ein wenig gelitten, glaube ich. Ihr kennt die Altstadt ja sehr, sehr gut. Wahrscheinlich sowohl privat als auch natürlich beruflich. Du hast ja erwähnt, deine Familie ist schon lange hier engagiert. Ist das jetzt der Weg raus aus dieser Imagekrise?
Ja, wir sind am Rande der Altstadt, also ja nicht mittendrin. Und ich bin der Meinung, die Straße, die Hunsrückenstraße hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Vor allem auch mit den anderen Läden, die hier auf der Straße sind. Zum Beispiel die Mai Tai Cocktailbar bei uns direkt über, oben drüber, die Weinbar oder die Boston Bar. Und in Kombination würde ich sagen, dass das hier sich schon sehr, sehr abhebt vom Rest aus der Altstadt. Und genau, die Qualität ist hier extrem hoch und extrem gut geworden.
Ihr habt ja vorhin erwähnt, dass ihr selber nicht mehr so gerne in der Altstadt ausgegangen seid. Was war denn das Problem?
Ja, allgemein, also nicht mal nur die Altstadt, sondern allgemein Düsseldorf, Deutschland, das ist so ein bisschen sehr eintönig geworden. Es ist ja entweder Hip-Hop oder Techno. Es ist, wie mein Mann gerade gesagt hat, es sind 1500 Musikgenres fast und egal wohin man geht, man hört irgendwie dasselbe, auch ein bisschen veraltet. Deswegen wollten wir da so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Genau, der Trend geht auch weg von Großraumdiskotheken, ne? Die sind sehr schwer zu befüllen einfach, da kann man nicht so gut selektieren. Deshalb, ja, muss man da irgendwann auch viele Leute reinlassen, um ja wirklich Party machen zu können. Bei uns ist das jetzt nicht der Fall.
Genau, und um nochmal auf die Altstadt anzusprechen. Während Corona gab es schon eine Zeit, wo sich das so ein bisschen schon ins Negative entwickelt hat, aber mit der Zeit ist es schon echt viel besser geworden. Klar gibt es dann noch die eine oder andere Ecke, wo dann die jungen Leute einfach sich nur, sag ich jetzt mal, mit einer Flasche da besaufen und Unruhe stiften wollen. Aber jetzt auf der Straße, wo wir sind zum Beispiel, ist das schon überhaupt nicht mehr der Fall.
Ja, ich spreche das auch deswegen an, weil ich glaube halt viele Leute haben entweder so eine Sozialisation, dass sie die Altstadt generell aus ihrer Jugend kennen und dann auch genau wissen, wo sind meine Läden, wo gehe ich hin und welche Ecken mache ich eher einen Bogen. Aber andere Leute, die vielleicht auch zugezogen sind, zum Beispiel nach Düsseldorf, die lernen die nie so kennen und die müssen ja irgendwo einen Einstieg finden. Würdet ihr sagen, dass euer Laden ein guter Einstieg ist?
Nicht nur ein guter Einstieg, sondern der Laden.
Das werden wir sehen. Erstmal müsst ihr ja aufmachen und dann muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber dann erklären wir doch nochmal, du hast auf Qualität abgehoben. Was ist denn, was unterscheidet euren Club denn qualitativ von den anderen in der Altstadt?
Wir sind ganz neu, es wurde alles neu renoviert, alles frisch gemacht. Wir haben nicht gespart an keiner Ecke. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man hier ist.
Die Qualität im Laden ist super, von der Einrichtung bis zum Service. Service steht bei uns ganz oben. Also wir versuchen da das Beste für die Gäste zu geben, dass die wirklich hier rausgehen und sagen, boah, was war das für eine Nacht? Dadurch, dass wir nicht so groß sind wie jetzt vielleicht manch andere Clubs, können wir aber auch gut selektieren. Das heißt, wir müssen nicht alles reinlassen, wo wir jetzt ein schlechtes Gefühl haben. Wir haben keinen Druck, den Laden voll zu kriegen und deswegen genau, einfach Leute reinzulassen, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt Umsatz machen, wir müssen den Laden voll haben, ein leerer Laden sieht immer blöd aus. Wir wollen auch älteres Publikum, das ist auch so ein Teil von unserem Konzept. Unser Eintritt ist ab 21 Jahren, also genau, das hat alles mit unserem Konzept zu tun. Wir wollen älteres Publikum ansprechen. Wir wollen Leute ansprechen, die hier so keinen Anschluss mehr finden im Nachtleben, weil die nicht wissen, wohin die sollen.
Jetzt muss ich kurz fragen, was älter heißt, weil das ist ja relativ.
Auf jeden Fall ab 21. Das Ganze hat keine Grenze, würde ich sagen. Aber 21 ist schon ein guter ein gutes Anfangsalter.
Und eine harte Tür.
Ja, also, was heißt hart? Man sollte sich halt, wenn man nachts rausgeht, sollte man sich dementsprechend auch irgendwie zurecht machen. Man sollte vernünftig aussehen. Man sollte nicht von der Arbeit kommen und dann kurz mal Deo sprühen und dann in den nächsten Club rennen. Das hat ein wenig nachgelassen. Auch nach Corona die Clubs wieder aufgemacht haben, hat man das irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass die Leute nicht mehr so gut drauf waren wie davor.
Ich nicht mehr so viel Mühe geben. Okay, komme ich mit meinen Schuhen in euren Club?
Auf jeden Fall, die sehen stylisch aus.
Das sind Turnschuhe.
Aber goldene Turnschuhe.
Das ist auch eine, das ist kein gängiger Turnschuh, den findest du so bei Snipes jetzt, glaube ich, nicht. Das ist schon eine Special Edition. Ja, es kommt halt auf das Gesamtbild an. Also man kann nicht sagen, okay, der hat jetzt das und das an, der kommt nicht rein. Die hat jetzt das und das an, die kommt nicht rein. Es muss gesamt fürs Auge einfach nach was aussehen. Klar, elegant, schick, stylisch, ne? Es muss gut kombiniert sein.
Wir haben auch Sicherheitspersonal von anderen guten Clubs aus Düsseldorf und guten Bars. Das heißt, die wissen schon genau oder kennen auch schon viele Gäste und wissen schon, was man reinlassen sollte.
Ich wollte gerade fragen, war es eigentlich schwierig, gutes Personal zu bekommen, wenn Service für euch wichtig ist? Fachkräftemangel ist ja auch in der Gastronomie ein riesiges Thema.
Bei unseren anderen Bars, die wir haben, war es in letzter Zeit sehr schwer, gutes Personal zu finden. Aber jetzt mit dem neuen Club war auch das Interesse sehr groß. Und da haben sich auch wirklich viele Leute gemeldet, die auch Bock haben, ein Teil des Teams zu sein. Wir haben jetzt schon ein großes Team und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Personal.
Okay, ich bin sehr gespannt. Was besteht euch denn jetzt am Wochenende bevor?
Oh, ein sehr, sehr großer Andrang. Die Leute sind sehr gespannt auf Social Media, unser Instagram-Account, bei TikTok und auch bei Facebook. Also die Leute sind wirklich die ganze Zeit am Nachrichten schreiben, uns am Markieren, die erwähnen uns in deren Stories, die jetzt zum Beispiel beim Private Opening da waren, die haben Beiträge gepostet über uns. Also die Leute sind
sehr heiß.
Genau.
Wie viele Leute passen hier rein?
Es passen ungefähr 500 rein, aber diese Anzahl wollen wir nicht reinlassen. Wir wollen das schon, dass hier ein gutes Klima auch drin ist, dass die Gäste auch nicht jetzt auf den Füßen der anderen rumtanzen. Also wir haben das schon, wir haben schon jetzt am Private Opening konnten wir schauen, mit wie vielen Gästen der Laden gut gefüllt ist und wie viele Gäste gleichzeitig im Laden auch sein sollten.
Okay, dann bin ich mal gespannt auf die Schlangen. Samstag geht's los, ne?
Genau.
Okay, dann viel Glück, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Tja, hast du jetzt Lust gekriegt, da mal hinzugehen?
Also ich finde schon, also es hörte sich sehr interessant an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da tanze, aber...
Magst du denn Rum-Cocktails?
Aber mal gucken gehen, also ich habe immer gerne, wie ist das, Mojito habe ich immer gerne getrunken. Ja. So was man da,
könnte
gut,
es da
ganz
geben.
Banal, also so, aber das Mojito fand ich immer sehr lecker mit der frischen Minze, ja. Und so, das war gut und mit dem Zucker.
Also das ist nicht polynesisch, sondern eher nee, so
das
kubanisch
ist, das wär,
dann.
Das wär,
aber gibt es da bestimmt
das
auch.
Das wäre ein verdeckter... ja, Polynesier. Also ich probiere trotzdem dann mal das gerne aus. Also ich fand dass das Instagrammable sein muss. Das fand ich interessant, mir das mal anzugucken. Auf der Shadowstraße kommt ja jetzt auch so ein ganz berühmtes Instagram-Café hin. Alles ist rosa. Nee, von daher könnte ich mir das mal vorstellen. Also wenn ich mal irgendwann, machen die denn auch schon so um 9 Uhr auf, dass das so für meine Generation okay ist? Oder wie war das? Muss ich da erst um 1 Uhr nachts hinkommen oder so?
Tja, da kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was du erleben willst. Aber also
für mal gucken, wann kann ich dann kommen?
Du willst ja auch
also
Leute
ohne
sehen.
Ohne Kampftanzen, ja gut, ja, so die ersten.
Also ich glaube, du müsstest schon bis 22 Uhr, 22:30 Uhr.
Ja gut, das schaffe ich noch. Dann würde ich ja auf dem Heimweg mal vorbeischauen.
Ja genau, morgen essen, schön irgendwo ein Steak essen gehen und dann
gehe ich da.
Aber ich muss dir gleich sagen, also ich gucke gerade mal dein Outfit an.
Nee, kannst du vergessen, komme ich nicht rein. Ne?
Musst du gucken, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, aber dafür
ich mein,
extra
schon
Sachen
gut
kaufen.
Ich gestylt so, aber...
Aber ich bin da sehr gebrauchsmäßig gestylt. Das,
ja.
Ist, also, das ist fürs Fahrradfahren gut, Turnschuhe,
ja.
Jeans
ja,
und so.
Ja, Turnschuhe sind ein schwieriges Thema.
Was ist denn jetzt angesagt? Wenn ich in den Club gehen wollte und alle sollen staunen, muss ich dann Plateauschuhe haben und vorne ist ein goldener Stern auf den Schuhen? Oder?
Das hilft wahrscheinlich, aber also ich glaube, in erster Linie geht es um die Frage, ob du dich richtig schick gemacht hast. Und ich glaube, also besondere Turnschuhe wären in Ordnung.
Das heißt, dann wird richtig aber gesiebt
so,
nach Turnschuhen, ob man rein darf.
Ich glaube, einfach so abgenudelte Sneaker, die man schon irgendwie beim Squash 10 Jahre getragen hat,
die,
das
die
kannst
nicht,
du das eher nicht. Aber so eine, wie du jetzt anhast, so schöne weiße und gepflegte Sneaker zu einem eleganten, dunklen Outfit.
Aber ich würde die, glaube ich, nicht anziehen. Ich habe Angst, dass mir dann jemand da drauf tritt beim Tanzen.
Du tanzt ja nicht. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
Winterlich ist es geworden und winterlich bleibt es auch an diesem Wochenende. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Wir blicken einmal auf das Wetter, was wir so zu erwarten haben. Der Samstag startet aus einer frostigen Nacht relativ freundlich in den Tag und wir werden im Laufe des Nachmittags kompakte Wolkenfelder bekommen. Wahrscheinlich kommen die erst zum späteren Nachmittag, so etwa gegen 16 Uhr. Einzelne Modelle gehen aber davon aus, dass es schon ein bisschen eher zuziehen wird. Dementsprechend liegen auch die Temperaturen bei minus 3 Grad am Morgen und im Nachmittag so um die 1, 2 Grad. Mehr dürfte es nicht werden. Der Sonntag wird sehr wolkenverhangen werden. Es wird kaum eine Chance zu sehen sein, dass die Sonne mal durchkommt. Und es gibt dann zum Nachmittag bzw. zum frühen Abend ein ganz, ganz minimales Niederschlagsrisiko, wo es dann durchaus ein bisschen schneien kann. Das aber wirklich nur ein sehr geringes Risiko. Temperaturen liegen im Groben so bei 0 bis plus 1, vielleicht sogar plus 2 Grad. Es bleibt aber weiterhin recht winterlich. Kurzer Blick noch auf die neue Woche. Wir bleiben erstmal in diesem winterlichen Flair mit leichtem Nachtfrost und leichten Plusgraden tagsüber. Dabei ist es immer wieder so ein bisschen unterschiedlich. Mal haben wir eher Nebel-Hochnebelwetter, also sehr grau. Mal haben wir dann auch sonnigeres Wetter. Die größte Chance auf Sonne besteht aktuell eher zum Dienstag hin. Alles weitere gibt es auf meiner Homepage jensstrux.blog und natürlich dann kommenden Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also in diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war das Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut vorbei auf seinem Blog jensstrux.blog und wir sagen Tschüss für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet zu diesem Podcast oder zu irgendwas anderem, was Düsseldorf betrifft, dann tut das bitte und schreibt uns dazu an rheinpegel@rheinische-post.de. Ihr könnt es auch antwittern.
Selbstverständlich.
Du bist auch auf Twitter, ne?
Ja.
UJ-Hunau oder so.
Ich glaube, nee, nur
UJ-Hunau. UJ-Hunau, ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Die Unterstriche sind auch so ein Unsinn. Ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf LinkedIn, ihr findet uns auf Instagram. Überall, wo ihr wollt, meldet euch gerne. Wir freuen uns und sagen Tschüss und viel Spaß diese Woche.
Schönes Wochenende.
Mehr im Netz.
Tschüss und viel Spaß diese Woche.
Schönes Wochenende.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/.